Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Espresso heute nochmal mit dem Thema Nanopartikel. Wir beantworten Hörerfragen. Dann mit der Antwort auf die Frage, ob man bei einem Arztwechsel sein Patientendossier mitnehmen darf. Und als erstes reden wir über das Geld. In diesen Tagen kommt der Novemberlohn aufs Konto und bei vielen Leuten ist dort dann auch der 13. Monatslohn, eine Gratifikation oder ein Bonus mit dabei. Bei den einen ist das Geld gerade wieder weg, leider. Andere schaffen es, ein paar Tausend Franken auf die Seite zu tun. Stellt sich die Frage, wo investiert man das Geld am besten, wenn man es nicht in Wertschriften investieren will oder in die Hypothek stecken. Ein Klassiker ist, dass man das Geld für die Steuern reserviert. Andere Möglichkeiten sind der Aufbau von der dritten Säule oder der Einkauf in die eigene Pensionskasse. Steuern, dritte Säule oder Pensionskasse, was ist am besten? Diese Frage diskutieren jetzt im Studio der Serge Lutgen vom VZ Vermögenszentrum Basel und der Espresso-Redakteur Crispin Zimmermann.
Ja, guten Morgen, Serge Lutgen. Wir reden über die persönliche Vorsorge heute im Espresso. Fangen wir mit den Steuern an. Das ist ja nicht eine richtige Vorsorge. Die meisten Leute brauchen eben den 13. Monatslohn gerade, um die Steuern nachher dann abbuchen, noch von diesem Jahr. Oder Glückliche gibt es auch, die schon ans nächste Jahr denken können. Ist das eine gute Idee, das Geld, wo wir jetzt noch, wenn wir etwas vorig haben, für die Steuern einzusetzen?
Also ist sicher keine schlechte Idee, weil die Steuern muss man auf jeden Fall zahlen. Es ist kantonal sehr unterschiedlich. Das sollte man mal bei seinem Kanton abklären. Wie ist die Verzinsung? In den meisten Kantonen ist die relativ gut. Liegt irgendwo zwischen 1-2%. Und in den meisten Kantonen kann man im Prinzip ab Anfang Jahr anfangen einzahlen.
Also, da kann man am 1.1. irgendwie 7-8'000 Franken einfach mal en bloc einzahlen. Und das wird einem dann mit der Rechnung abgerechnet und verzinst im Nachhinein.
Genau. Es ist an und für sich besser, als wenn man das Geld auf dem Konto sparen und dann erst Ende Jahr einzahlt, weil die Verzinsung auf dem Konto schlechter ist als bei der Steuerbehörde.
Steuern können wir abhäkeln. Wir gehen gerade zu der dritten Säule. Das ist etwas, das immer populärer wird. Man hört Zahlen etwa 3 von 10, 5 von 10 Schweizerinnen und Schweizer würden das schon regelmässig machen. Es ist ein klassisches Vorsorgesparen. Man hat ein Konto mit einem Vorzugszins, kann dort einen Maximalbetrag einzahlen, wenn man eine Pensionskasse hat. Das ist bis 6.566 Franken und den Betrag den kann man dann eben abziehen von den Steuern und das gibt einem dann nochmal einen zusätzlichen Anreiz. Kommt es da jetzt darauf an, ob ich jetzt in die drei Säulen einzahle oder ob ich jetzt warten und anfangs nächstes Jahr dann einzahle?
Ja, also wenn Sie das Jahr noch nicht eingezahlt haben und Geldführung haben, dann sollten Sie jetzt noch einzahlen. Ansonsten lohnt es sich an und für sich Anfang Jahr einzuzahlen, weil die Verzinsung wiederum auf dem Drittsäulenkonto besser ist als auf dem normalen Konto.
Da gibt es auch solche Leute, die wirklich mehr haben als die 6.566 Franken, die denken, ja, ich habe 2,5% Zins auf dem Konto, ich zahle jetzt gerade mal 8.000. Was passiert denn, wenn man zu viel einzahlt?
Also wenn Sie zu viel aufs gleiche Konto einzahlen, dann merkt das Ihre Bank oder Ihre Versicherung und schickt Ihnen das Geld vermutlich wieder zurück. Wenn Sie es natürlich auf verschiedene Konten verteilen, dann merkt das die Bank nicht. Aber es gibt spätestens dann, wenn Sie das Geld beziehen, gibt es ein Problem, weil beim Bezug fällt der Kapitalauszahlungssteuer an. Und wenn Sie es nicht haben können, steuerlich abziehen vorhat, Sie können ja maximal die 6.566 Franken abziehen, dann haben Sie ein Eigengoal geschossen.
Und es würde sich also auch schon bei kleineren Beträgen lohnen, so eine Drittsäule aufzutun. Also wenn man jetzt nicht so 6.000 Franken hat, vielleicht 2.000, 3.000 Franken.
Ja, natürlich. Weil Sie sparen Einkommenssteuer, dort haben Sie einen Satz vielleicht von 20-25% und die Steuer, die Sie später zahlen beim Bezug, ist wesentlich tiefer. Da haben wir einen Satz vielleicht von 5%.
Dann gibt es eine andere Alternative, das ist das Einkaufen in die Pensionskasse. Zu dem kommen wir später, weil es gibt nicht nur 3a, sondern auch noch 3b. Was ist denn das 3b?
Beim 3b ist es so, da sind Sie völlig frei, welchen Betrag dass Sie möchten einzahlen, aber Sie können ihn nicht steuerlich geltend machen. Der einzige Steuervorteil, den Sie dort haben, ist, dass die Verzinsung steuerfrei ist.
Also da müssen wir dann wirklich noch Geld für Ihre haben, eigentlich, wenn wir 3a aufhüllen, kann man also 3b-Produkte denken. Jetzt eben Pensionskasse. Dort gibt es sogenannte Einzahlungslücken, die entstehen, wenn man nicht genug lang eingezahlt hat eigentlich, vielleicht nicht ab 25 das Glück gehabt, in eine Pensionskasse können einzuzahlen. Sollen wir diese Lücken wirklich auffüllen? Jetzt in den Zeiten, wo man gehört, die Pensionskasse geht es nicht so gut.
Ja, also das ist sicher ein wichtiger Punkt. Man muss mal bei der Pensionskasse anfragen, wie ist der Deckungsgrad, also wie gut geht es der Pensionskasse. Wenn die Pensionskasse stabil ist, dann ist es sehr interessant. Sie haben eine ähnliche Funktionsweise wie bei der dritten Säule. Sie können es von den Steuern abziehen und später, sei es als Kapital oder als Rente, wieder beziehen.
Soll ich mich en bloc einkaufen, gerade mit dem Maximalbetrag, oder soll ich da staffeln? Was ist da am besten?
Lieber staffeln. Das Steuersystem ist ja progressiv. Das heisst, wenn Sie mehrere Jahre hintereinander einen Betrag einzahlen, brechen Sie immer den obersten Teil der Progression und sparen so mehr Steuern.
Jetzt gibt es ganz verschiedene Stimmen, was man zuerst machen soll. Ihre persönlichen Favoriten, was würden Sie nehmen, wenn Sie jetzt noch ein bisschen Geld auf der Seite hätten? Würden Sie die dritte Säule nehmen? Würden Sie Steuern zahlen? Pensionskasse, 3b, was ist am besten?
Ich würde mit der dritten Säule anfangen. Der Vorteil dort für mich ist, dass ich mir aussuchen kann, wo ich es machen möchte. Und ich kann auch die Anlagestrategie selber bestimmen. Wenn ich das ausgeschöpft hätte, dann würde ich zur Pensionskasse übergehen. Einfach weil der Steuervorteil dort grösser ist als bei der Säule 3b. Und wenn ich dann immer noch Geld übrig habe, dann kann ich mir überlegen, ob ich es 3b will machen.
Und wenn man ganz wenig Geld noch vorig hat, nur ein paar hundert Franken, würden Sie da genau den gleichen Weg wählen?
Ich würde den gleichen Weg wählen. Man muss sich aber bewusst sein, Geld, das ich in die dritte Säule oder in die Pensionskasse einschiesse, das ist grundsätzlich bis zur Pensionierung gebunden.
Herzlichen Dank, Herr Schlutgen, sind Sie bei uns im Studio gewesen.
Der Serge Lutgen vom VZ Vermögenszentrum Basel auf die Fragen von Crispin Zimmermann. Wenn Sie weitere Fragen haben zum Thema Vorsorge, dritte Säule oder Pensionskasse, dann können Sie die am Serge Lutgen stellen. Er ist bis um 9:30 am Espresso-Hörertelefon. Er muss allerdings noch das Studio wechseln. Das wäre die Nummer 0848 434 434 0848 434 434. Espresso. Espresso ist gestern in die Nanowelt abgetaucht. Nanopartikel, das sind ganz, ganz kleine Teile, nur gerade ein Milliardstel von einem Meter. Die Teile, die existieren zwar schon seit ewigen Zeiten, ganz natürlich, aber was die Partikel für Eigenschaften haben, was man mit ihnen in der Konsumwelt machen kann und was das vielleicht auch für Gefahren hat, das ist eine neue Wissenschaft. Im Anschluss an den Beitrag haben gestern zwei Experten am Espresso-Telefon Hörerfragen beantwortet. Im Studio ist jetzt Edith Gilmann von der Espresso-Redaktion. Sie sind beim Experten-Telefon dabei gewesen. Das hat, glaube ich, eine Stunde lang Sturm geläutet gestern.
Ja, das stimmt. Also, die Experten sind wirklich nonstop beschäftigt gewesen. Und es hat sich gezeigt, ja, wenn es um Nano geht, da ist als Hörerinnen und Hörer noch ganz, ganz ein Haufen unklar.
Was sind denn so vor allem für Fragen gekommen?
Ja, oft ist es nochmal um die Frage gegangen, was denn eigentlich Nano überhaupt ist. Und unsere Experten haben vor dem Beantworten von so einer Frage dann einen Haufen Aufklärungsarbeit auch nochmal müssen leisten, weil ein Haufen Leute wirklich falsche Vorstellungen haben.
Was geistert denn so um?
Es sind vor allem zwei Sachen. Zum einen denken sie, dass Nano ein bestimmtes Material ist. Das ist falsch. Nano sagt eben nur etwas über die Grösse aus. Ein Beispiel vielleicht. Silber, das gibt's ganz natürlich. Das kennt man ja vielleicht vom Silberring, vom Schmuck. Und ein Silber-Nanopartikel, das ist einfach ein ganz, ganz kleines Stück Silber. Also nichts Verrücktes in dem Sinn. Und zum anderen geistert die Vorstellung um, dass Nano zwingend künstlich aus irgendeinem Labor kommt. Aber es gibt eben auch Nanopartikel, wie Sie vorhin gesagt haben, wo natürlich da sind. Und es gibt solche, die künstlich hergestellt sind. Und die natürlichen, die gibt es ganz unspektakulär in Milch oder in Früchten zum Beispiel hat es so Partikel. Oder auch in so heikleren Bereichen, Ruß wäre etwas. Oder auch Viren, das sind eigentlich Nanoteile. Also Nanopartikel, das ist nichts Neues. Aber was es eben damit auf sich hat, wo die Chancen und wo die Risiken sind, gerade eben auch bei denen, die man dann künstlich macht, da weiss man noch nicht so viel.
Eben, Risiken, das ist natürlich in dem Zusammenhang auch ein Thema. Kann man vorstellen, dass auch da ein Haufen Fragen zu Gefahren kommen. Mhm.
Das ist so, viele haben angerufen zum Beispiel und gesagt, ja, ich habe ein Spray daheim und da steht jetzt Nano drauf, es wird gerne mal gemacht, auch zu Werbezwecken. Mhm. Und die Leute sind verunsichert und haben gefragt, ist der jetzt gefährlich? Und so ganz allgemein gehaltene Fragen hat uns ein Experte für medizinische Anliegen, der Patrick Hunziker vom Universitätsspital Basel, einen Haufen bekommen. Und da hat er nämlich mit Antworten zu kämpfen gehabt.
Weil halt Nano nicht ein bestimmtes Material ist, sondern einfach eine Grössenordnung, ist die Frage dann relativ schwierig zu beantworten. Bei den Teilen, die Nano-Grössenordnung haben, ist es viel wichtiger, individuell zu wissen, was hat das Material für Eigenschaften in Nanogröße. Zum Beispiel ist es etwas, das sich selber auflöst, wo abgebaut wird oder wo sich zu grösseren Partikeln zusammenklumpet oder wo chemisch spezifische Eigenschaften hat. Also das genaue Kennen von dem Objekt, das als Nanoteile bezeichnet hat, ist absolut nötig, dass man etwas darüber aussagen kann, wie sich denn das verhält.
Also kein Experte kann einem sagen, ob irgendein Produkt mit Nanomaterialien gefährlich ist, bloß weil eben Nano draufsteht. Mhm. Der Konsument, der wünscht sich verständlicherweise, dass es dann so einfach wäre und sachklar, aber so einfach ist es eben halt nicht.
Mhm. Das wäre eben der Wunsch nach Deklaration aus der Hörerschaft. Warum geht denn das nicht?
Ja, wenn man überall müsste Nano draufschreiben, wo Nano drin ist, dann wird es sehr schnell absurd. Der Mediziner Patrick Hunziker hat das am Hörertelefon einmal so probiert zu erklären.
Wenn man es wirklich genau nimmt, dann hat es überall Nano. Kuhmilch ist ein gutes Beispiel. Das hat grosse Mengen an biologischen Nanopartikeln drin. Wenn man will, könnte man auf eine Kuhmilchpackung Nano draufschreiben. Aber dann müsste man es auf alle anderen Lebensmittel wahrscheinlich auch drauf tun und auf alle anderen Objekte, die man im Laden kauft. Wenn man die genau anschaut, haben sie auch noch Eigenschaften.
Und man könnte es auch so sagen, Deklaration von Nano oder eben nicht Nano, wie man das bei Bio- oder bei Nicht-Bio-Produkten machen kann, das ist einfach nicht möglich.
Mhm. Jetzt weiss man, dass gewisse Nanopartikel gefährlich sind. Warum wird es denn überhaupt angewendet?
Konsumenten, die hätten natürlich gerne einen absoluten Sicherheitsanspruch, aber das ist heute illusorisch, sagt jedenfalls der Steffen Wengert, der vom Bundesamt für Gesundheit am Hörertelefon war.
Ich denke, es ist eine Schwierigkeit von den Leuten heutzutage einzuschätzen, dass man eben in einer Risikogesellschaft lebe und gewisse Unsicherheiten bestehe und das letztendlich einfließen muss in den gesellschaftlichen Prozess. Was sind die akzeptablen Risiken heutzutage beim Autofahren, beim Handy, Telefonieren und so weiter?
Also genauso wie beim Autofahren gibt es laut Experten auch bei Nanopartikeln potenzielle mögliche Risiken. Und weil man das offen sagt, hat man sich seitens von der Wissenschaft und von der Behörden ja fast ein bisschen eine Grube gegraben. Früher hat man etwas Neues dann mal ausprobiert und die negativen Folgen oft eben einfach später dann erst gemerkt.
Gibt es da dafür ein Beispiel?
Ja, das Beste können sich sicher noch eigentlich alle daran erinnern. Das hat man verbaut und dann eben erst viel später gemerkt, dass es krank macht. Und heute probiert man einen anderen Weg. Man ist von vornherein vorsichtiger und sagt, dass gewisse Teile vielleicht gefährlich sein könnten. Und die involvierten Stellen, also Hersteller, Arbeitgeber etc., die sind vom Gesetz her auch verpflichtet, dass die Produkte, die auf den Markt kommen oder die man anwendet, dass die sicher sind und eben niemand gesundheitlichen Schaden nimmt. Aber weil man über potenzielle Gefahren redet, haben die Leute irgendeine diffuse Angst und werfen oft alles in einen Sack. Also sie haben dann eben das Gefühl, dass wenn man über ein Teil, über ein so ein Nanoteil liest, dass es dann könnte gefährlich sein, wenn man mit dem in Berührung kommt, dann denken sie, alle anderen Nanoteile, überall wo Nano draufsteht, das ist gefährlich, genau gleich gefährlich wie vielleicht die schlimmsten Teile von allen. Und das ist einfach nicht so.
Merci Edith Gilmann. Sie hat Hörerfragen und Antworten zusammengetragen. Wenn Sie den Beitrag von gestern, wo wir wirklich sehr ausführlich auf die Nanopartikel eingegangen sind, zu Risiko und Chancen im Zusammenhang mit diesen Nanoteilen nachlesen wollen, Sie finden den Beitrag auf drs1.ch unter dem Stichwort Espresso. Und jetzt zu unserer Mittwochsrubrik.
Stimmt das so?
Ist das?
Stimmt das? Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Espresso-Rechtsexpertin Doris Slongo gibt Antwort.
Und sie ist auch heute Morgen bei uns im Studio. Guten Morgen, Frau Slongo.
Guten Morgen, Frau Dünser.
Diesmal geht es um Patientengeschichte oder das Patientendossier, also die Unterlagen und Daten, die beim Arzt überall aufbewahrt werden. Dazu stellt Maruschka Salvagno per Mail folgende Frage.
Ich habe mich entschieden, meinen Arzt zu wechseln. Nun würde ich auch gerne meine Patientengeschichte dorthin mitnehmen, falls der neue Arzt dies wünscht. Frau Slongo, habe ich Anrecht auf mein Patientendossier oder kann mir der bisherige Arzt dieses verweigern?
Ja, Doris Slongo, wie ist das? Hat eine Patientin oder ein Patient grundsätzlich Anrecht auf die eigene Patientengeschichte?
Ja, das hat er oder sie. Der Patient kann jederzeit vom Arzt die Unterlagen verlangen. Mhm. Im Fall, wo es um einen Arztwechsel geht, dann würde ich der Frau Salvagno am besten raten, dass sie am Arzt einen Brief schreibt und ihn bittet, dass er ihre Unterlagen am neuen Arzt würde schicken.
Wie ist das? Hat der Patient, Patientin Anrecht auf das ganze Dossier oder kann der Arzt etwas zurückbehalten?
Nein, der Patient hat Anrecht auf das ganze Dossier. Der Arzt darf nichts grundsätzlich gegen den Willen vom Patienten zurückbehalten. Ausnahmen sind zum Beispiel Notizen vom Arzt, die ganz persönlich sind, die ihm zum Beispiel zur Gedächtnisstütze dienen oder aus einem Fachgespräch mit einem anderen Kollegen, die ihm persönliche Einsichten verschaffen.
Das heisst in dem Fall eigentlich, dass der Patient Herr oder Patientin Frau über sein oder ihr Patientendossier ist. Könnte das also auch jederzeit lesen oder eine Kopie davon verlangen?
Das ist richtig. Der Patient hat das Recht, zum Arzt zu gehen und Einsicht zu nehmen in alle Daten, alle Unterlagen, die der Arzt im Zusammenhang mit ihm bei sich aufbewahrt hat. Und er kann sich auch, wenn er nicht hingehen will und selber in sich nehmen oder dazu noch Kopien davon geben lassen. Wenn es nicht um einen Arztwechsel geht und man Daten auch nicht sonst im Original braucht, dann wäre es vielleicht gescheiter, man würde nur Kopien verlangen und das Original beim Arzt lassen, damit die dort sicher aufbewahrt sind und eben noch vorhanden sind.
Mhm. Was gehört denn jetzt ganz grundsätzlich alles zu einem so einem Patientendossier?
Es gehört alles dazu, was an Unterlagen entstanden ist und beim Arzt sich angesammelt hat im Zusammenhang mit dem Fall von dem Patienten. Das heisst, einmal Krankengeschichte, dann Bericht von Ärzten, anderen Ärzten, Spitälern, also alle Korrespondenz, Laborwerte, Röntgenbilder und so weiter. Alles, was einfach sich angesammelt hat. Auch elektronisch gespeicherte Daten. Wie gesagt, die persönlichen Notizen vom Arzt, da gibt's Ausnahmen. Das muss er nicht rausgeben. Das gehört nicht zu diesen Unterlagen. Und es kann auch sein, dass der Arzt gewisse Informationen hat von anderen, von Dritten, wo er nicht dürfte rausgeben, weil es vielleicht eben dem seine Persönlichkeit würde verletzen, wenn zum Beispiel in einem Psychiatriefall Angehörige ganz persönliche Sachen dem Arzt erzählt hat, dann sind das Informationen, die der Arzt nicht dürfte ohne Einverständnis von diesen Angehörigen rausgeben.
Jetzt könnte das ja je nachdem recht umfangreiche Dossier werden. Muss der Patient, Patientin etwas für die Akten zahlen?
Nein, der Grundsatz ist, es ist kostenlos. Schauen, ob er sich Kopien machen oder die Originalunterlagen lässt noch einmal hinschicken. Das ist alles grundsätzlich kostenlos. Mhm. Der Arzt darf also für seine Aufwände, die er da hat, nichts verlangen. Jetzt gibt es einfach die Ausnahme, dass wenn der Patient erst gerade eben in sich genommen hat und Kopien verlangt hat, dass er nicht schon wieder Kopien verlangen kann, wenn nichts Neues passiert ist. Und die andere Ausnahme ist, also er kann es, Entschuldigung, er müsste dann einfach etwas zahlen dafür. Oh. Und eine andere Ausnahme von der Kostenfreiheit ist, dass wenn der Fall, die Unterlagen ganz speziell kompliziert sind und einen grossen Aufwand bedeuten zum Kopieren, dann könnte der Arzt etwas verlangen, bis zum Maximalbetrag von 300 Franken für Kopien.
Wenn ich jetzt das Dossier verlangt habe, in welcher Frist muss der Arzt mir die Akten aushändigen?
Er hat 30 Tage Zeit und wenn er länger braucht, dann muss er das dem Patienten mitteilen und sagen, wie lange es noch würde gehen.
Darf der Arzt oder der sind zurückbehalten, also Kopien zum Beispiel für sich?
Mit dem Einverständnis vom Patienten darf er das. Der Patient ist, wie gesagt, Herr oder Frau über seine drei Daten und kann das entscheiden, ob der Arzt darf etwas zurückbehalten. Ich meine, es wäre sinnvoll, wenn der Arzt das will, dass er auf eigene Kosten Kopien zurückbehalten kann. Es kann ja sein, dass er mal eine Rückfrage kommt, wo er dann sollte können in die Akte schauen können. Es gibt aber auch Situationen, die man sich vorstellen kann, die Sinn macht für den Arzt aus seiner Sicht, dass er Kopien zurückbehaltet. Mhm. Und zwar dann, wenn er müsse damit rechnen, dass allenfalls vom Patienten später Vorwürfe auf ihn zukommen, sogar vielleicht Schadenersatzklagen. Und dann braucht er doch Unterlagen, mindestens Kopien, um sich verteidigen können. Wenn der Patient aber darauf besteht, weil er es kann, dass der Arzt nichts zurückbehaltet, dann wird der Arzt wahrscheinlich dem Patienten ein Schreiben entgegenhalten, wo er müsste unterschreiben, wo drin steht, dass der Patient verzichtet auf jegliche spätere Klagen am Arzt gegenüber.
Als Patientin, als Patient hat man also Anrecht auf seine Patientengeschichte. Doris Slongo, können Sie die wichtigsten Punkte bitte nochmal zusammenfassen?
Ja, der Patient hat einmal grundsätzlich Anspruch auf Einsicht in seine Daten, die der Arzt gesammelt hat. Er kann vom Arzt auch Kopien von seinen Daten verlangen oder Daten auch im Original rausverlangen. Mhm. Der Patient muss dem Bedürfnis vom Patient in 30 Tagen nachkommen. Und die Auskünfte, die Einsicht, die Kopien sind kostenlos. Übrigens, wenn der Arzt sich würde weigern, dem Recht vom Patient nachzukommen, dann könnte nötigenfalls der Patient auch gerichtlich das einverlangen. Also er hat ein handfestes Recht. Und vielleicht noch zum Schluss ein Hinweis. Es gibt auf der Webseite vom Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten eine gute Übersicht über den Datenschutz, Recht und Pflicht im Verhältnis Patient-Arzt.
Besten Dank, Doris Slongo. Das Blatt, das Sie jetzt gerade angetönt hat, das finden Sie auch bei uns im Internet. Wir haben dort einen Link parat gemacht auf drs1.ch. Und dort finden Sie auch den Link für unsere Rechtsfrage. Das geht am einfachsten so. Wenn Sie selber eine Frage aus dem Bereich vom Recht, gehen Sie auf drs1.ch unter Espresso oder Link Rechtsfrage klicken und dann können Sie dort direkt Ihre Frage stellen. Oder wenn Sie uns lieber einen Brief schicken, den bitte an drs1 Espresso 8042 Zürich. DRS1, Espresso 8042 Zürich.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.